Zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön, nicht nur für die Einladung, sondern auch für das Lied. Darüber sollten wir immer wieder nachdenken, dass unser Name in diesem Lebensbuch bleibt. Und dafür wird unser Heiland Sorge tragen. Ja, dass wir heute hier sind, meine Frau und ich, ihr Lieben, das habt ihr dem zähen Ringen eures Prediers zu verdanken. Wir wollen heute Morgen über ein einziges Wort nachdenken. Ein Begriff, ein Substantiv, Freude. Ein Mann bekam Post. Er war so Mitte der 40er Jahre. Und als er den Namen auf dem Umschlag las, da gingen sofort Erinnerungen durch seinen Kopf. Und er las eine Einladung zu einem Klassentreffen. Nach 25 Jahren wollten sich die Abitursschüler wiedersehen. Und die Einladung, die war nicht in ein Lokal oder gar in die ehemalige Schule. Nein, der Schüler lud in sein Anwesen ein. Und voller Spannung fuhr er los an dem benannten Tag. Und als er da war, da staunte er nicht schlecht. Ein riesiges Anwesen. Und der ehemalige Mitschüler führte seine Kameraden mit erheblichem Stolz durch diesen riesigen Park, den er da als sein Anwesen hatte. Wunderbar von einem Gartenarchitekt angelegt. Und dann machte er eine Führung durch sein Haus. Alles vom Feinsten. Aber, sagte er, jetzt kommt das Beste. Und dann führte er sie ins Untergeschoss und tippte in die riesige Panzertür, die da war, einige Zahlen ein. Und dann öffnete sich vor ihnen eine Welt, die der Besucher noch nie geschaut hatte. Der Gastgeber erklärte ihnen, das ist ein ABC-waffensicherer Schutzkeller. Und der habe ihn mehr gekostet als das gesamte Anwesen. Aber er war recht stolz darauf, dass er irgendwelche derartige Angriffe da unten mit seiner Familie überleben könne. Sie kamen wieder nach oben, setzten sich da auf die Terrasse und dann wurden die schönsten Kuchen und Torten gereicht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Gespräche sich um dieses Anwesen drehten und der Gastgeber war auch voller Freude darüber. Aber plötzlich, mitten im Gespräch, stöhnte er auf einmal auf, fasste sich an die Herzseite, wurde kreidebleich, rutschte vom Stuhl. Einer der Anwesenden war Arzt und er eilte sofort hinzu, aber er konnte nur noch den Tod desjenigen feststellen. Was hatte dieser Mann nun an Freude über dieses herrliche Anwesen? Was hatte er an Freude über seine Stellung in der Gesellschaft? Und was hatte er an Freude über seinen Erfolg im Beruf? Und so geht es mit vielen Freuden, auf die wir vielleicht monatelang warten, sparen. Oder wenn ihr Kinder beobachtet, wie sie untereinander kämpfen um ein bestimmtes Spielzeug. Und wenn sie es dann haben, ein paar Minuten und dann liegt es in der Ecke. Oder was eigentlich noch viel schlimmer ist, da ist der große Tag der Freude, auf die man gehofft hat, Hochzeit. Eine tolle Fete und die Braut toll gekleidet. Und ein halbes Jahr später stehen sie vor einer anderen amtlichen Stelle und schauen sich nicht mal mehr an. Wie vergänglich ist diese Freude? Paulus redet auch von Freude. Ihr kennt sicherlich den Begriff über den Philipperbrief, dass es die Freudenepistel ist. Und er schreibt diesen Brief nicht etwa aus Gran Canaria vom Urlaub. Nein, nein, ihr Lieben, er war im Gefängnis in Rom. Und ihr könnt sicher sein, das waren nicht Zellen, die eine Nasszelle und Fernsehen und Telefon hatten. Das ging da sicherlich erheblich kärglicher zu. Aber er schreibt über die Freude. Und schaut euch einmal in Philipper 4, Vers 4 das an. Freut euch, sagt er. Ich überspringe jetzt die nächsten Worte, das kommt nachher. Und dann wiederholt es der Paulus. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Und wenn ihr ein Kapitel zurückgeht, im Kapitel 3, Vers 1, da betont er, vor allem aber, meine Brüder, freut euch. Diese Freude soll also alles andere in unserem Leben überdecken. Gibt es eine solche Freude, die alle Lebenssituationen, in die wir kommen, überstrahlt? Paulus sagt uns das, es gibt eine solche Freude. Er sagt hier, freut euch alle Zeit, also nicht nur mal, wenn wir vielleicht daran denken oder wenn wir hier in der Gemeinde sind. Nein, er sagt, freut euch jederzeit. Woran? In dem Herrn. Er weist uns also darauf hin, dass diese Freude auf ein Objekt gerichtet ist außerhalb dieser Erde. Es gibt nach Paulus dann auf dieser Erde keine immerwährende Freude unter uns Menschen. Aber in dem Herrn, wie er hier betont, gibt es eine ewige, ewig währende Freude. Da war Evangelisation in einem von uns entfernt mehrere tausend Kilometer liegenden Staat, direkt an der chinesischen Grenze. Ein Land, das unheimliche Extreme hat, auch vom Wetter her. Im Sommer unheimlich heiß und trocken und die Winter eben das Gegenteil. Riesige Trockenzeiten und dann auch wieder Regenzeiten. Und dort hielt ein Vereinigungsvorsteher Evangelisation. Er war eingeladen worden von der kleinen Adventgemeinde. Im Kulturhaus war es. Der größte Teil dieser Bevölkerung gehört dem muslimischen Glauben an. Dann sind Buddhisten und Hinduisten und ganz wenige Christen. Und da war eine Dame regelmäßig bei den Vorträgen, die hörte zum ersten Mal in ihrem Leben von diesem Herrn, von Jesus Christus, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer ist und dass er auch uns wieder freigekauft hat, erlöst hat. Und dass man zu diesem Herrn jederzeit beten könne. Und das hörte sie alles zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie hatte also keinerlei Erfahrung mit diesem Herrn. Sie wohnte in einem kleinen Häuschen in der Stadt und zu ihrem Leidwesen war das Dach ihres Häuschens reparaturbedürftig. Und sie sprach den einzigen Handwerker in diesem Ort an, der solche Arbeiten machte. Und der guckte sie so von oben bis unten an und, hä, was willst du? Ich habe noch so viel zu tun und das, dein Dach, da musst du noch warten. Im Augenblick habe ich keine Zeit. Und er ließ sie einfach stehen. Ihr wisst, in diesen kommunistischen Bereichen, da ging alles nur so mit Beziehung. Und sie hatte keine Beziehung zu diesem Handwerker. Der setzte sich in den Bus, fuhr in die 400 Kilometer entfernte Hauptstadt und kaufte sich ein Ticket und wollte nach Sibirien zu seinen Verwandten fliegen. Er war in der Vorhalle und erkundigte sich, wann die Maschine geht und erfuhr, ja, heute, morgen vielleicht. Vielleicht auch erst in einer Woche. Das ist also nicht wie an unseren Flugplätzen dort, dass man genau zur richtigen Zeit dann auch die Maschine hat. Naja, etwas enttäuscht ging er wieder raus. Die Dame, die hatte in der Zwischenzeit etwas getan, was dieser Evangelist immer wieder empfohlen hatte. Sie hatte sich betend an diesen Jesus Christus gewandt. Sie hatte ihm gesagt, ich kenne dich nicht. Ich weiß auch nicht, ob's dich gibt. Und ich weiß schon gar nicht, ob du mich überhaupt hörst. Ob ich, kleiner Mensch, überhaupt interessant bin für dich. Und dann hat sie ihm einfach ihr Problem geschildert, dass sie dringend einen Handwerker brauche für die Reparatur ihres Daches. Aber dieser Handwerker sie ignoriert und stehen gelassen habe. Und jetzt kommt dieser Handwerker aus dem Flugplatzgebäude und sucht sich, guckt, überall waren Menschen und Gepäck, wo kann er sich denn jetzt niederlassen? Da kommt ein Mann auf ihn zu, spricht ihn an und sagt ihm, du hast deine Arbeit noch nicht erledigt. Der schaut ihn von oben bis unten, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Der andere sagt aber ich kenne dich umso besser. Die Frau so und so, der nennt den Namen, hat dich gebeten, ihr Dach zu reparieren. Und du hast sie einfach stehen gelassen. Und dann sagt er ihm, du wirst hier nicht eher abfliegen, bis diese Arbeit erledigt ist. Und der geht ein paar Schritte zurück und will Luft holen und erstmal seinem Ärger Luft machen. Aber der Mann ist weg. Er sucht ihn überall am Flugplatz, er findet ihn nicht mehr. 2 Tage vergehen, aber dann wird der Groll in seinem Herzen so groß, dass er sich in den Bus setzt und zurückfährt. Stellt sein Gepäck zu Hause ab und dann marschiert er zu der Frau und will sie zur Schnecke machen. Und er fängt auch an, was ihr eigentlich einfalle, ihm einen Agenten hinterher zu schicken. Was das soll. Und die ist ganz erstaunt. Sagt sie, du, ich schwöre dir, ich hab dir niemanden hinterher geschickt. Ich weiß von nichts. Ich hab auch mit niemanden über dieses Dachproblem mit dir gesprochen. Und jetzt wird der andere kreidebleich, tritt zurück und sagt, dann bist du eine Hexe, dann hast du mir jemand hinterhergehext. Nein, sagt sie, ich bin auch keine Hexe, aber ich habe das gemacht, was der Evangelist da in diesem Kulturhaus gesagt hat. Ich habe zu diesem Jesus Christus gebetet. Der Mann hat so schnell wie möglich das Dach repariert und ist verschwunden. Und diese Erfahrung mit Jesus Christus hat diese Dame dann im Kulturhaus bei der nächsten Veranstaltung erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, wer eine solche Erfahrung mit Jesus Christus macht, dass der auch einen Bund mit ihm schließen will. Und das hat sie am Ende der Evangelisation in der Taufe gemacht. Aber die Frage für uns ist heute, ihr Lieben, hast du eine solche Erfahrung mit Jesus Christus gemacht? Oder ist das, was du an Glauben von dir gibst, auch in der Lektion, einfach nur Theorie? Leben wir als Christen einer theologischen Idee nach? Oder hast du tief in deinem Herzen diese Erfahrung mit deinem Herrn. Das ist eine entscheidende Frage, ihr Lieben. Auch für die Freude, die wir haben sollen. Von dem oder von der das Wort Gottes überall spricht. Jubeln und jauchzen. Und was in den Psalmen immer wieder steht, ist diese Freude, ist dieses Jubeln, dieses Jauchzen eine Erfahrung aus deiner tiefsten Seele. Denn dieser Paulus, der schreibt nicht nur so von der Freude, sondern er führt seine Leser in Tiefen, über die wir heute, denke ich, in unserem Glauben nicht mehr nachdenken. Lest einmal Philipper 1, jetzt Vers 29. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben. Das ist die eine Seite, sondern auch um seinetwillen. Was steht da? Zu leiden. Aber ihr Lieben, betrachten wir Leiden als einen Bestandteil unseres Glaubens? Wenn ihr ehrlich in euch hineinfragt? Also ich muss ehrlich sagen, heute ist Leiden nicht unbedingt mehr Bestandteil des Begriffes Glauben. Und es geht sogar noch ein bisschen weiter. Im Hebräerbrief, wo habe ich den Text? Da schreibt der Paulus von Menschen, von Christen, die Gefangene besuchen. Hebräer 10 ist das Vers 34. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Das ist ja noch leicht zu machen, wenn man selber nicht im Gefängnis ist. Aber dann schreibt er weiter, und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Hä? Als wir noch in Berlin waren, da hatten wir eine riesige Gemeinde und da waren Geschwister, die hielten es nicht mehr für nötig, ihre Liederbücher mit nach Hause zu nehmen. Wahrscheinlich haben sie in der Woche überhaupt nicht gesungen. Und wenn dann sauber gemacht wurde, dann wurden manchmal die Bücher verlegt oder ein anderer kam und nahm sich ein Buch. Was da für ein Rabatz war, wenn das Liederbuch nicht an der Stelle lag, wo derjenige das hingelegt hatte. Und jetzt überlegt euch diesen Text. Die Gläubigen haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Ich kann wieder nur fragen, ist das Bestandteil deines Glaubens? Und wenn nicht, wenn wir uns da selbst erforschen und sagen, nee, lieber Gott, so weit bin ich noch nicht. Betest du dann darum? dass dir Gott über den Heiligen Geist eine solche Glaubenstiefe schenkt? Wenn man heute in der Gemeinde über künftige, kommende Ereignisse spricht, dann gucken manche, als wenn man vom anderen Stern spricht. Sie wollen nicht wahrhaben, dass auch wir auf kritische Zeiten entgegengehen, auf Prüfungen, wie sie vielleicht noch nie waren, und dass im Gericht über uns entschieden werden wird. Leid tragen. Ihr wisst, vor einigen Jahren war in Afrika zwischen den Hutsis und Tutsis ein schwerer Krieg. Und da sind viele Adventisten in die Kapellen geflohen vor den Angreifenden. Und kniend sind sie dann hingemetzelt worden im Gebet. Und so ging es auch einer Familie. Vater, Mutter und Sohn waren in die Kapelle geflohen und beteten dort, als diese im Blutrausch befindlichen Leute hereinstürmten und die Leute zerhackten. Und eine Frau überlebte dieses Gemetzel, aber sie musste mit ansehen, wie ihr Mann zerstückelt wurde und ihr Sohn. Und als sie dann wieder aus dem Krankenhaus zu Hause war, könnt ihr euch den Seelenzustand dieser Frau vorstellen. Wie bedrückt und auch betroffen sie lebte. Ihr liebster Mann war nicht mehr da und der einzige Sohn nicht mehr. Und die Nachbarin, die auch Adventistin war, die sah das mit an. Und eines Tages sagte sie ihr: Deinen Sohn und deinen Mann hat der Teufel schon genommen, aber wenn du so weiterlebst, dann wird er dir dein ewiges Leben auch noch nehmen. Und sie weinte auf und sagte: Was soll ich denn machen? Ich werde diese Bilder in meinem Inneren nicht los. Selbst nachts träume ich davon. Und die Nachbarin, die Schwester, sagte: Lass uns darum beten. Aber du solltest etwas tun. Gutes tun. Und sie begann, Gutes zu tun. Und sie begann auch, in das Gefängnis zu gehen, wo all diese Leute saßen, die dieses Gemetzel angefangen haben. Und eines Tages traf sie diesen jungen Mann im Gefängnis, der ihren Mann und ihren Sohn zerstückelt hatte. Wie hättet ihr reagiert? Sie war kreidebleich und rang nach Worten. Der junge Mann schaute sie eigentlich ganz freundlich an. Er hatte keine Ahnung mehr. Das war im Blutrausch geschehen. Und sie fragte ihn: Kennst du mich? Nein. Und sie sagte: Ich bin die Frau, deren Mann und Sohn du zerhackt hast. Und er wurde kreidebleich. Aber sie kam immer wieder, sie brachte ihm Essen und kleine Geschenke und erzählte ihm von diesem Herrn, von Jesus Christus und von der Freude in ihm. Mit der Zeit öffnete sich sein Herz und er gewann diesen Jesus Christus lieb. Er übergab sein Leben diesem Herrn. Er wurde getauft und ein Wunder geschah. Er wurde begnadigt. Und dann geschah noch ein Wunder, ihr Lieben. Diese Frau adoptierte diesen jungen Mann als ihren Sohn. Und dann gingen sie gemeinsam auf den Markt, um Ware zu verkaufen und anderes einzukaufen. Und dann tuschelten die anderen. Das ist die und das ist der. Guck mal, die gehen zusammen. Das konnte keiner verstehen. Und der Divisionsvorsteher von diesem Bereich berichtete dann auf der Generalkonferenz, durch dieses Verhalten vieler Glieder ist das Wachstum innerhalb der Gemeinde explosionsartig gewesen. Und wir müssen uns fragen heute, ihr Lieben, hast du, habe ich eine solche Liebe? Selbst zu leiden, aber trotzdem Liebe weiterzugeben? Ist das unsere Gesinnung? Wenn ja, dann haben wir die Freude im Herrn. Paulus geht aber noch einen Schritt weiter, ihr Lieben. Wenn wir gedacht haben, hier hört Paulus in seiner Beschreibung der Freude auf, dann haben wir geirrt. In Philipper 2, Verse 17 und 18 beschreibt er den nächsten tieferen Schritt in Jesus Christus vorhandene Freude. Er schreibt hier: Selbst wenn ich zum Tod verurteilt und sterben muss, dann ist das für ihn Freude, für Christus sterben zu dürfen. Und wenn ihr geschichtlich zurückschaut, wie sind Menschen gestorben in den Arenen der Römer? Wie sind Menschen auch auf dem Scheiterhaufen gestorben? Die Geschichte berichtet uns, sie haben Lieder gesungen. Sie sind in aller Hoffnung auf Jesus Christus gestorben. Nicht verbittert. Und die Frage heute Morgen ist, wir lieben? Haben wir diese Tiefe der Freude? Ist das Bestandteil unseres Glaubens? Oder noch einmal diese Frage, ist das alles, worüber wir hier im Gottesdienst reden oder auch zu Hause, nur reine Theorie? Es gibt viele Punkte, worüber wir jetzt noch nachsinnen könnten, über Vergebung und Erlösung, was Jesus Christus alles für uns durch seinen Tod erwirkt hat. Er ist Mittler für uns. Und er hat Frieden gestiftet, so heißt es im Kolosserbrief, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel. Warum musste Frieden im Himmel gestiftet werden? Weil auch dort die Wesen etwas erkennen müssen von der Tiefe der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Oder ein weiterer Punkt, über den auch ihr nachdenken könnt. Jesus sagt im Hebräer Kapitel 2 und auch in Offenbarung 1, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Da rief ein Bruder nachts um 2 den Prediger an. Er war immer noch am Arbeiten, weil er etwas vorbereiten musste. Und erstaunte er nicht schlecht, dass nachts um 2 das Telefon bei ihm klingelt. Und ein Bruder von ihm wissen wollte, ob er an die Zusage oder die Verheißung in 1. Johannesbrief 1, Vers 9 glaubt. Und er sagte ihm, du, weißt du, wie spät das ist? Können wir diese Frage nicht morgen vor Mittag abhandeln? Aber der andere ließ sich nicht abschütteln und sagte ihm, du, ich bin ein Mörder, ich finde keine Ruhe. Und dann erzählte er ihm folgende Geschichte. Er war Student, lebte in Stuttgart. Und er lebte mit einer Studentin zusammen, in einer Wohnung, und zwar auch intim. Und diese junge Frau wurde schwanger. Das soll passieren, wenn man zusammenlebt. Aber ihm passte das nicht. Ein solches Kind würde alle seine Pläne durcheinander werfen. Die junge Frau war bereit, das Kind auszutragen. Aber er redete so lange auf sie ein, bis sie einwilligte, abzutreiben. Sie haben dann geheiratet, aber die Ehe hielt nicht lange. Und sie trennten sich wieder. Er hat eine andere Frau geheiratet und sie einen anderen Mann. Er kam dann später zum Glauben, aber diese Schuld war nicht weg. Und dann erzählte er dem Prediger, weißt du, wenn ich Mittagspause habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre so ein bisschen ziellos rum. Und ich bleibe fast immer stehen vor einer Schule. Und dann sehe ich die 10-, 11-jährigen Mädchen da rauskommen, wie sie fröhlich plaudern. Und dann rinnen mir die Tränen über die Augen, weil ich innerlich weiß, eine solche Tochter könntest du heute auch haben. Du bist ein Mörder. Und dann fragte er plötzlich den Prediger, glaubst du immer noch an das, was im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 steht? Dass Jesus alle Schuld vergibt? Ja, es war ein langes seelsorgerliches Gespräch, das die beiden führten, bis der Bruder in Frieden auflegte, bis er diese Freude in Jesus hatte. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Ja, aber als letzten Gedanken muss ich euch noch etwas anderes vortragen. Diese Freude in Jesus Christus hat auch eine Konsequenz. Ihr könnt das lesen in 2. Korinther 13, Vers 11. Da schreibt der Paulus darüber. Ich lese es nach einer etwas moderneren Übersetzung. Hier schreibt er, übrigens, liebe Brüder, freut euch. Und jetzt beachtet die Konsequenz, die Paulus zieht. Kehrt zur Ordnung zurück. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Lebt in Frieden. Diese vier Teile sind alle im Imperfekt geschrieben, ihr Lieben. Das ist keine Möglichkeitsform, die wir tun oder nicht tun können, sondern Paulus formuliert es in der Befehlsform. Wenn wirklich diese Freude in Jesus Christus in uns lebt, dann haben wir zur Ordnung zurückzukehren, und zwar zu der göttlichen Ordnung, nicht zu unserer. Und das ist ein großer Unterschied, ob wir bereit sind, wirklich die göttliche Ordnung in unserem privaten Leben und auch im Gemeindeleben zu vollziehen. Oder inwieweit wir bereit sind, uns wirklich ermahnen zu lassen. Und nicht aufbrausen, wenn jemand kommt und uns vielleicht freundlich auf etwas hinweist, und dann kommt meistens die Antwort, na, bist du denn besser? Aber ist das die Form, die hier gefordert wird? Seid eines Sinnes? Wirklich eines Sinnes in Christus? Leben wir in Frieden mit allen, soweit es an uns ist? Paulus zieht dann einen Schluss, ihr Lieben. Es heißt hier nach dieser moderneren Übersetzung, dann, wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Seht ihr die Konsequenz? Wenn wir diesen Dingen ausweichen, dann können wir nicht erwarten, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Die Bedingungen für das Mit uns Sein stellen nicht wir, sondern Gott. Die Bedingungen für die Führung durch den Heiligen Geist, die stellen nicht wir, sondern Gott. Und die Bedingungen für das Bleiben im Buche des Lebens, die stellen nicht wir, sondern Gott. Ich wünsche uns, dass wir darüber nachdenken, ihr Lieben. Wenn wir diese Freude in Christus uns wünschen, die will er uns schenken, aber dann muss es uns klar sein, dass wir die Bedingungen zu erfüllen haben. Das ist mein Wunsch und ich lade euch ein, wer etwas jetzt mit seinem Herrn reden will, dass wir zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen und dass jeder die Freude, die er hat oder die Wünsche, die er hat, seinem Heiland sagen kann. Amen. Ja, Herr Jesus, dieser Augenblick wird für uns unvorstellbar sein. Die Menschen warten schon so lange darauf. Bitte komme bald und bereite uns durch deinen Heiligen Geist auf diesen Augenblick vor, dass wir dann jubeln können. Das ist der Herr, auf den wir gewartet haben. Und nicht ausrufen müssen, ihr Berge und Hügel, fallet über uns. Du hast verheißen in deinem Wort, Vater, Hesekiel 36, dass du Menschen aus uns machen willst, die von Herzen in deinen Wegen wandeln und die von Herzen deine Gebote halten. Und darum bitten wir dich jetzt in diesem Augenblick. Erfülle diese Verheißung an uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.